herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Babyschlaf. Ich habe heute eine Expertin zu Gast. Die liebe Katharina kennt sich in diesem Bereich ganz besonders gut aus. Auch ich mache ja viel Schlafberatung und freue mich deswegen riesig auf den Austausch. Katharina, herzlich willkommen. Wir freuen uns über eine kleine Vorstellung.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich fasse es mal so kurz wie möglich. Ich bin Katharina, ich wohne in Süddeutschland, ich habe 3 Kinder und natürlich hat mich der Schlaf meiner Kinder stark eingenommen und beschäftigt. Und mit diesen herkömmlichen Tipps und Tricks kam ich nicht weiter. Und so habe ich dann irgendwann mich auf die Reise gemacht und habe versucht herauszufinden, wie können Kinder auf natürliche Art und Weise besser schlafen. Und habe dann irgendwann aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht und ich berate jetzt schon seit 4,5 Jahren Familien, habe auch eine Mitarbeiterin, Verena, die auch Familien berät. Wir machen das gemeinsam und ja, ich mache natürlich auch viel auf Instagram an kostenlose Aufklärungsarbeit. Ich habe auch einen Podcast, also ich versuche halt die Message so in die Welt zu tragen, damit viele Eltern nicht mein Leid haben, was ich am Anfang hatte mit dem Baby- und Kleinkindschlaf. Ja.
Ja, weil Schlaf einfach so wichtig ist, ist für einen auch unser Verhalten im Alltag und auch wie feinfühlig wir den Kindern gegenüber sein können. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder da auch ganz umfangreiches Wissen zu haben, glaube ich. Denn so ging es dir wahrscheinlich auch, wie du berichtet hast. Du bist frisch Mama geworden und wusstest wahrscheinlich nicht das, was du heute weißt. Mhm. Und da würde ich gerne auch gleich ansetzen, Katharina. Also wir stellen uns jetzt mal vor, da wird gerade jemand junge Mama, bekommt ihr erstes Baby und dann sind ja so die ersten Wochen auch so entscheidend, das darf sich erstmal einen Rhythmus finden. Welche wertvollen Tipps hast du denn für Eltern, die vielleicht auch gerade zum ersten Mal Eltern werden oder vielleicht beim zweiten Kind was anders machen möchten, gerade für die ersten Wochen?
Also für die ersten Wochen würde ich jedem raten, zur Ruhe zu kommen, nicht diesen Stress sich zu geben mit Besuch und versuchen wir schon in irgendwelche Kurse reinzurennen und irgendwelche Gruppen schon zu besuchen, sondern erstmal so ankommen, weil je nachdem, wie intensiv die Geburt war, kann sich das tatsächlich auch im Schlafverhalten zeigen. Und ich würde ganz viel auf Körperkontakt setzen. Also wenn es natürlich stillen, wenn es geht, ne, aber auch sehr viel tragen, sehr viel nackte Hautkontakt. Und ich würde auf jeden Fall das Kind bei Tageslicht schlafen lassen tagsüber. Also nicht abdunkeln, sondern das Kind darf sich jetzt langsam an den Rhythmus der Außenwelt, also an unserer Welt, gewöhnen. Und da würde ich versuchen, so ein bisschen, dass dieser zirkadiane Rhythmus sich entwickelt. Natürlich dauert das auch erstmal 3-4 Monate, aber lass dein Kind beim Tag schlafen und nachts ist es dann dunkel, dass das Kind den Unterschied lernt. So viel mehr würde ich gar nicht machen. Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt und im Rhythmus hier ankommen.
Genau, und vielleicht magst du das nochmal kurz erklären, warum es so wichtig ist, auch dass ein Baby dann versteht, es gibt die Nacht, es gibt den Tag.
Ja, na gut, wenn die Kinder am Bauch sind, ist es ja alles eher so abgedunkelt und warm und behaglich. Und wenn sie dann in diese kalte Außenwelt, sag ich mal, rausgepresst werden, dann ist es alles sehr, sehr überwältigend. Und die Kinder haben im Prinzip noch gar keinen Rhythmus. Die haben so ungefähr den Rhythmus, den sie im Bauch hatten. Am Anfang schlafen sie super viel. Also fast die ganze Zeit. Sie sind nur ganz kurze sie haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Lass dein Kind nicht zu lange wach. Also achte rechtzeitig auf die Müdigkeitsanzeichen, denn sie können sehr schnell in die Überforderung kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach langsam so diesen Rahmen schafft. Es gibt einen Tag und es gibt eine Nacht. Und gerade am Abend weinen sie oft auch, weil das alles so überwältigend ist. Und damit die Kinder da reinkommen können, ist es wichtig, dass man jetzt für den Tagschlaf nicht abdunkelt. Sonst, es muss sich ja auch Melatonin bilden, damit die Müdigkeit angeregt wird. Auch das ist ein Prozess, das kommt sowieso von allein, aber man kann das eben sanft unterstützen.
Ah, ganz spannend. Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, die Müdigkeitsanzeichen. Das ist ja vielleicht auch was, was manche Eltern noch gar nicht so richtig wissen oder da erst reinfinden dürfen.
Es ist auch nicht immer so eindeutig. Es ist schwierig, wenn man das einfach mal googelt, dann heißt das Augenreiben, Ohrläppchen ziehen, gähnen. Ich finde, bei kleinen Babys ist das so Notsignal. Also ne, wenn dein Baby kleiner ist, zeigt das möglicherweise schon andere Anzeichen. Unruhe, Fäustchen machen, einseitig speicheln, Kopf zur Seite drehen. Ich würde bei Babys eher auf diese Feinzeichen achten. Da kann man das kann man gerne googeln. Das ist wahrscheinlich mal eine bessere Übersicht als das, was ich jetzt hier darbiete. Aber eher auf die Feinzeichen gucken, weil die weisen auf eine Überforderung hin. Und die Überforderung tritt ein, bevor die Müdigkeit dann auch greift mit dem Weinen. Also das Allerwichtigste in den ersten Lebenswochen ist das Feinzeichen lesen und darauf achten. Aber das klingt jetzt auch wieder so, als würde man hier Stress rausgeben. Wenn du das nicht erkennst und wenn du das jetzt mit deinem Baby nicht siehst, dann guck vielleicht nach Wachzeitenfenster, die denkbar wären in den ersten Lebenswochen. Das kann auch ein guter Anhaltspunkt sein, denn ich konnte mein Kind nicht so gut lesen am Anfang.
Das ist auch ganz schwer, da findest du ja auch erst rein, du darfst dein Baby ja auch erst kennenlernen. Und
genau,
das ist, da hast du sprichst so einen wichtigen Punkt an, die Wachzeiten. Du hast auch gerade vorher schon gesagt, es ist wichtig, dass ein Kind ja nicht übermüdet ist, nicht zu lange wach ist. Was hältst du denn auch davon zu schauen, also wenn Eltern anfangen, einen Rhythmus zu finden mit der Zeit, auch darauf zu achten, zu welcher Zeit das Baby gerne immer einschläft. Es gibt ja manchmal auch am Tag eine Uhrzeit, wo das Baby eigentlich immer in den Schlaf findet oder häufiger. Und dann von da auch eben zu schauen, dass es bestimmte Abstände gibt, vielleicht alle 2 Stunden oder je nachdem, bei einem jungen Baby noch geringer. Wie hilfst du denn Eltern, dass sie diesen Rhythmus finden?
Indem die Eltern das alles mal aufschreiben. Also ich helfe natürlich den Eltern noch nicht, wenn die Babys super klein sind, weil ich auch sage, so ein richtiger Rhythmus am Anfang ist gar nicht wichtig. Manche Eltern denken wirklich, das Baby kommt auf die Welt und das macht einen Mittagsschlaf. Und den Zahn muss man erstmal ziehen. Dein Kind wird total wahllos, verteilt über den Tag sich seine kleinen Schlafeinheiten nehmen, die es auch benötigt. Da musst du auch nicht wecken, da musst du auch nichts kontrollieren. Aber wenn dein Kind etwas älter ist und du hast das Gefühl, dass du das noch nicht verstanden hast, dann macht es Sinn, sich das aufzuschreiben. Man wird ein Muster erkennen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und man wird vielleicht auch verstehen, ah, da hat mein Kind auf einmal angefangen zu weinen. Oh, es waren ja schon 2 Stunden. Wir waren einfach drüber. So dieses Reflektieren ist immer eine gute Vorarbeit, ja.
Weil übermüdete Babys auch viel schlechter schlafen und dann schon, wie du gesagt hast, überfordert sind und dann eben noch viel, viel schwerer in die Entspannung finden. Und das ist ja so dringend nötig, um in den Schlaf zu finden. Ja, ganz wichtig. Ich möchte gerne, da wir ja auch immer gerne Druck nehmen möchten, einen Punkt noch ansprechen. Du hast gerade gesagt, Körperkontakt.
Ja.
Ich bin ja selber auch in der Bindungsforschung und ich möchte gerne da nochmal ein bisschen für Klarheit sorgen. Denn das bedeutet nicht, dass eine Mama das Baby niemals ablegen darf. Weil das,
nee, klar.
Genau, das weiß ich, dass du das auch so siehst, Katharina. Nur da möchte ich an der Stelle nochmal drauf hinweisen, weil ich kenne eben ganz, ganz viele Mamas, die dann, weil sie überall lesen, man darf das Baby auf gar keinen Fall irgendwo ablegen oder wie auch immer, dann nicht mehr trauen, duschen zu gehen. Ja, ich hab natürlich auch die Eltern, die dann auch später zu mir kommen und die dann in einer kompletten Überforderung sind. Und auch da sage ich immer, es ist auch in Ordnung, dass wenn ihr das Baby sonst viel tragt, das viel bei euch habt und zu vielen Zeiten dann eben dieses Bonding auch passiert, ist es okay, mal ganz kurz unter die Dusche zu springen und vielleicht auch das Baby mit der Stimme zu beruhigen oder ganz kurz mal eben, wenn ein kochender Topf Wasser auf dem Herd steht, auch da das kurz zu Ende zu machen und dann zum Baby zu gehen, weil ich weiß, dass ganz viele Eltern sich da wahnsinnig unter Druck setzen, dass sie, weil das eben auch die Bindungsforschung so sagt, prompt reagieren wollen. Das ist total schön und gut. Nur da ist es wichtig, auch diese Balance zu spüren. Denn da kommt meine nächste Frage auch schon. Babys entwickeln ja auch relativ schnell Selbstregulationsstrategien. Auch wenn sie sich natürlich noch nicht selbst immer beruhigen können. Sie brauchen einen natürlich für die Koregulation. Nur das ist ja auch was sie schon sehr früh auch können. Das wissen, glaube ich, auch viele Menschen nicht.
Ich glaube, dass viele das nicht wissen, aber aus meiner Erfahrung heraus sind diese Selbstregulationsstrategien, die Babys zur Verfügung haben, nicht immer zwingend ausreichend. Also
genau.
Man müsste das quasi sanft anstupsen oder unterstützen und nicht immer zu früh eingreifen. Aber da braucht man auch eine gute Beobachtungsgabe, finde ich. Und das ist mir komplett abgegangen, die Fähigkeit bei meinem ersten Kind. Aber klar, man kann immer auch mal ein bisschen schauen, ein bisschen warten und gucken, was macht mein Kind jetzt saugt es vielleicht am Finger, ne? Oder viel mehr kann ein Baby am Anfang gar nicht, um sich zu beruhigen. Vieles läuft ja auch über das Saugen und über den Kiefer. Aber man kann ruhig auch ein bisschen schauen, was macht mein Kind jetzt eigentlich, um sich vielleicht selbst ein bisschen abzuholen. Das ist sehr individuell. Manche Kinder können das wunderbar. Mhm. Und dann gibt es halt Kinder, die sind sehr fordernd, brauchen sehr viel Hilfe. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Du musst dein Kind nicht 24 Stunden am Körper tragen. Du darfst dein Kind ablegen. Du sollst es sogar ablegen, wenn du überfordert bist. Wenn dein Kind nur noch weint, leg es lieber an einem sicheren Ort kurz ab. Geh raus, atme durch, hol dir gerne Hilfe und dann geht's weiter. Es geht nicht darum, sich komplett aufzuopfern.
Genau, auch danke, Katharina, dass du das auch nochmal ansprichst, denn das ist auch so ein Aspekt, den ich total spannend finde aus der Bindungsforschung, dass Babys schon vom ersten Tag an spüren, wenn Eltern versuchen, das Baby zu beruhigen. Also es geht gar nicht immer so darum, dass man jetzt ein Baby gleich beruhigen kann. Das muss nicht sofort aufhören zu weinen. Das darf ja auch mal ausdrücken, was es gerade beschäftigt, die unangenehmen Gefühle zeigen. Und dass Babys schon, weil sie ja so symbiotisch mit einem verbunden sind, spüren, dass da die Mama ihr Bestes gibt, dass es mir besser geht. Und das, finde ich, ist total entlastend auch, also für viele Eltern, dass allein dieser Versuch schon beim Baby ankommt.
Ja, es ist so schön, dass du das sagst, weil ich finde, das kann man auch echt gut aufarbeiten, wenn man da selbst in sich reinspürt. Wie war das vielleicht bei mir als Baby? Wie wurde ich abgeholt? Und oft triggert einen das ja auch, wenn das eigene Kind auf einmal weint. Manchmal kommen da auch Gefühle hoch oder man denkt, Mist, bei mir war das vielleicht anders. Ich will das besser machen. Und dann kommt man auch in diese Überaktion, nämlich in dieses extreme Aufopfern, dass man da keinen Mittelweg mehr findet. Also, ne, das ist, dein Kind ist ja, wie du gesagt hast, es ist eine Symbiose und dein Kind ist ein absolut intelligentes Wesen und das merkt schon, dass du dein Bestes gibst. Manchmal muss man auch einfach mal trösten statt beruhigen. Genau. Ne? Viele wollen, dass das Weinen aufhört.
Ja.
Aber dein Kind wird dir vielleicht wirklich was sagen. Also ist es nicht einfach, hör lieber zu und versuch bei dir zu sein und reguliere dich selber. Ich glaube, wir können uns oft selbst nicht regulieren, wenn unser Kind weint.
Das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Selbstregulation vor der Co-Regulation. Darum hast du vorher auch gesagt, glaube ich, so oder in den ersten Wochen so wichtig, diese Ruhe zu spüren, das zu tun, was der Familie gut tut.
Ja, bitte.
Was eine wahnsinnige Auswirkung hat. Ja.
Ich war beim ersten Kind total getrieben. Man war aus dem Krankenhaus raus und ich war total verrückt. Meine Hebamme meinte, bleib bitte liegen. Und ich habe irgendwie nicht gehört und bin gleich schon zu DM gestapft. Und auf dem halben Weg habe ich gemerkt, dass ich gar nicht richtig laufen kann. Also ich bin dann auf halbem Weg zurückgetippelt und habe dann gedacht, oh, eigentlich heißt es ja Wochenbett. Mhm. Also wirklich, nehmt euch die Ruhe. Und ich weiß, es klingt immer so leicht, es ist egal, wie es bei euch aussieht, es darf ruhig schmutzig sein, aber tatsächlich ist das egal.
Ja.
Also man darf da reinwachsen, das ist wirklich wie ein Urknall, ein Kind zu bekommen.
Ja, das verändert einfach alles.
Genau. Das verändert alles.
Ja, gut. Dann, ich glaube, auch das mit dem Erzählen weinen ist nochmal wichtig, das Verarbeitungsweinen, dass Babys es einfach ausdrücken manchmal und dass es auch manchmal einfach darum geht, die Gefühle mit dem Baby auszuhalten und genau, dass es dann auch hilfreich ist, da selber in so eine Regulation zu gehen. Wie du schon sagst, wenn man selber als Baby die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht beruhigt wurde, allein gelassen wurde, wird man auch getriggert, glaube ich, stark von diesem Weinen. Weil ich mache ja viel innere Kindarbeit und erlebe
das. Ach, schön. Ich habe das jetzt erst kürzlich selber, also ich sage das auch ganz offen, ich habe Therapie gemacht und ich mache die immer wieder mal zeitlich versetzt, wenn wieder Themen hochkommen. Ich finde das auch echt gesund. Und ich habe rausgefunden, dass ich nicht beruhigt wurde als Baby. Also ich habe jetzt keine Traumahypnose und sowas gemacht. Ich glaube, das müsste ich mir nochmal einen Profi suchen, der das kann. Aber ich habe das wirklich rausgefunden für mich, dass ich die Beruhigung als Baby gar nicht erlernt habe. Und da trägt man schon auch eine Hypothek mit sich. Und deswegen versuche ich das natürlich komplett anders für meine Kinder umzusetzen. Nichtsdestotrotz darf da jedermann sich reinspüren. Was bringe ich an Voraussetzungen mit, um mein Kind zu regulieren? Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Ja, und das ist ja so wichtig, um dann in den Schlaf zu finden. Also diese...
Ja.
Baby merkt ja auch die Atmung und wie reguliert du selber bist. Der Stresslevel von einem selbst kommt ja ganz stark auch beim Baby an. Deswegen gehen wir gerne mal weiter. Also wenn dann dieser Rhythmus gefunden wurde, so in den ersten Wochen, und ich fand es auch nochmal so schön, dass du gesagt hast, es ist gar nicht das Ziel, sofort einen Rhythmus zu finden. Ich glaube, das hilft auch vielen Eltern.
Ja.
Frosch im Hals, also jetzt geht's.
Macht nichts.
Genau, und dann wäre jetzt die Frage, sobald das Baby so ein bisschen älter ist, das hast du schon angesprochen, kommt ja irgendwann der Punkt, wo auch ein Rhythmus helfen kann. Ja, ab welchem Alter würdest du das denn empfehlen? Zu sagen, so jetzt ist es gut, auch eine klare Routine, einen klaren Rhythmus zu finden.
Ja.
Fängt ja auch an, dass das Baby eben seine Strategien gut nutzen kann, auch für sich, um ein bisschen auch hier und da sich mal selbst zu beruhigen, mit Hilfe natürlich auch gerne. Wann ist es denn?
Ich persönlich finde, so ab dem 6. Lebensmonat darf man da langsam mal, wie ich gesagt habe, Protokoll führen. Mal gucken, wann ist mein Baby üblicherweise müde? Wie viele Tagschläfchen sind über den Tag verteilt möglich? Wie lange schläft denn mein Kind? Und dass man dann immer so ein bisschen darauf achtet, dass man das rechtzeitig in die Einschlafbegleitung bringt. Weil man kann oft den Tag schon sehr, sehr gut, ich sag mal, retten, wenn der erste Tagschlaf schon rechtzeitig stattfindet, damit dein Kind nicht morgens, vielleicht nach einer anstrengenden Nacht, schon auf sein erstes Schlafangebot warten muss. Damit kann man schon ganz, ganz viel gut machen. Der erste Tagschlaf ist immer der einfachste, den kann man am leichtesten anbieten, auch unter jeglichen Umständen. Der allerschwerste ist immer der letzte Tagschlaf. Da fehlt dann Schlafdruck. Je nachdem, wie der Tag gelaufen ist, auch schon ein bisschen Überforderung mit dabei. Und
die Eltern sind gestresster.
Die Eltern sind gestresster. Ja, der Tag war auch nicht immer einfach. Mhm. Und da sage ich auch immer, ist jedes Hilfsmittel recht, ob du die Trage nimmst oder den Kinderwagen. Hauptsache, ihr kommt gut über die letzten Abendstunden bis in den Schlaf. So, also ab dem 6. Lebensmonat, finde ich, kann man da langsam mal ein bisschen schauen.
Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, dass genau dieser erste Schlaf nach einer anstrengenden Nacht so wichtig ist. Wie viel Zeit würdest du denn da verstreichen lassen?
Es kommt immer auf das Alter an, aber für mich ist so grob, im ganzen ersten Lebensjahr würde ich gar nicht mal mehr als 2 Stunden verstreichen lassen morgens. Eher weniger war meine Erfahrung, je kleiner dein Kind ist, desto kürzer sollte der Zeitraum sein. Und das ist nicht viel Zeit, gerade wenn du vielleicht auch noch älteres Kind hast und dann musst du in den Kindergarten oder dann wollt ihr morgens vielleicht noch was essen oder du willst dich einfach nur duschen, was auch immer. Das ist nicht viel Zeit und ich weiß aus Erfahrung, dass man das immer übersieht, diesen Zeitraum.
Und also, dass es dann oft schon zu spät ist und dann zieht sich das über den ganzen Tag, oder?
Ja, und dann ist jedes Angebot machen nur noch ein Kampf. Und vielleicht kann man die Priorität deswegen auf den ersten Tagschlaf legen, dass man da so ein bisschen Stress rausbekommt, das Kind leicht ausgeruhter ist. Denn das Kind soll ja nicht die Nacht durchschlafen. Dein Baby lebt davon, dass es am Tag diesen Schlaf nachholen darf. Das soll so sein. Und deine Erwartungshaltung als Elternteil ist, mein Kind sollte doch langsam mal durchschlafen und es sollte alles leichter sein. Nee, es ist gar nicht so vorgesehen. Also diese Tagesstiefeln sind wirklich durchdacht von der Natur.
Genau, ja, weil ja auch der Magen des Babys noch so klein ist und es so regelmäßig Hunger hat. Das ist ja auch ganz wichtig für die Entwicklung, regelmäßig zu geben und auch die Nähe, auch die nachts Kinder brauchen, weil sie tagsüber ja auch viel erleben. Das ist ja auch total hilfreich, auch für die Gehirnentwicklung, das alles darüber zu verarbeiten.
Ja, so ist es, ja, genau.
Wenn wir gerade jetzt beim Tag sind, ich finde es gerade so spannend, weil ich weiß, dass Eltern sich gern immer nach so einem Gerüst sehnen. Ich weiß, das ist ja immer bei jedem Kind anders. Nur vielleicht können wir mal so überlegen, wie der Tag dann weitergeht. Wir haben es gesagt, er startet, dann sollte das Kind nicht übermüdet sein, wenn es das erste Mal einen Schlaf findet und dann würde ja der Rhythmus weitergehen. Das heißt, dann würde man dem Kind regelmäßig wieder ein Schläfchen anbieten, richtig?
Ja, die Wachzeit baut sich dann sukzessive auf. Du hast morgens die geringste Wachzeit, die steigert sich ein klein wenig, dann bietest du, wenn noch ein Tagschlaf stattfindet, den nächsten Tagschlaf an und dann hättest du. Also es kommt immer darauf an, wie viele Tagschläfe du nimmst, aber die Wachzeit verlängert sich. Die längste Wachzeit hast du vom letzten Tagschlaf bis zum Abendschlaf. Und da kommt es einfach darauf an, wie alt dein Kind ist. Ein Kind von 18 Monaten kann natürlich schon 4-5 Stunden wach sein, wohingegen ein Kind von 6 Monaten vielleicht maximal 3 Stunden, 3,5 wach sein sollte, bis es dann abends wieder in den Schlaf kommt. Das ist vielleicht so ein ganz schlauer Anker, an dem man sich langhangeln kann. Ich würde es trotzdem nicht immer alles zu starr machen.
Genau.
Denn das ist wie ein Korsett, das schnürt euch ein, das gibt euch keine Flexibilität und am Ende seid ihr gefrustet. Also der Mix aus Feinzeichen, Müdigkeitsanzeichen und so ein bisschen Protokollwissen, ich denke, der kann einen ganz gut anleiten.
Genau. Es gibt manchmal ja ein bisschen Sicherheit und Orientierung und doch ist es dann, passiert es manchmal, weil ich mich da so dran langhange, so rum,
ja.
dass es dazu führt, dass ich vielleicht deswegen die Feinzeichen nicht mehr wahrnehme oder
genau.
feinfühlig bin, weil ich so im Kopf gefangen bin. Und um feinfühlig zu sein, geht es ja darum, in die Empathie zu kommen. Und
so ist es.
Ein anderer Bereich im Gehirn, der aktiv ist. Deswegen finde ich das so toll, dass du darauf hinweist, dass wir da uns nicht so gedanklich so dran festhalten, dass es dann immer genau diese Zeit sein muss. Ja.
Zumal es sich ja auch die ganze Zeit verändert. Also dein Kind bleibt ja nicht auf der Stelle stehen und Eltern übersehen das oft. Jetzt läuft es gerade gut. Einen Tag später ist alles nicht mehr wie vorher, nichts ist mehr greifbar und Eltern werden so total panisch, können dann nicht mehr regulieren, auch nicht mehr koregulieren und das übermannt einen dann so. Warum geht es denn heute nicht? Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Ja, vermutlich ist gerade irgendein Wachstumsschub, irgendwas ist passiert und heute wird es auf keinen Fall klappen, vielleicht auch morgen nicht. Hab ja. Geduld. Du musst jetzt wieder Protokoll führen und beobachten.
Ja, ach Gott, was? Danke, dass du das sagst, weil ich glaube, da kommen dann ganz schnell auch so Gedanken wie, ich krieg's nicht hin, ich mache was falsch, auch diese Versagensängste, die Eltern ja oft haben. Und das ist so hilfreich, dass du sagst, hey, das gehört dazu und das kann einfach ein Entwicklungsschub sein und es verändert sich gerade wieder alles, ja. Wie heißt es immer, es ist alles nur eine Phase.
Oder? Es ist alles nur eine Phase und dann ist alles genau. nur noch Phase.
Genau.
Aber so wie du gesagt hast, ja, es gehört dazu. Ich sage auch immer so ganz offen, das Chaos ist gar nicht schlimm. Also ne, nach einem, wenn ich jetzt zum Beispiel Lego-Steine hier habe mit meinen Kindern und wir haben was gebaut. Mhm. Manchmal macht es auch Sinn, das alles mal auseinanderzubauen, damit man was Neues bauen kann. Und so ist es mit dem Schlaf. Du möchtest wahrscheinlich nicht, dass dein Kind euer ganzes Leben lang 3 Tagschläfchen macht, sondern es wird weniger. Ne? Du musst dann weniger begleiten, du musst dann weniger Stress dir machen. Dein Kind kann länger wach sein, ihr könnt mehr erleben. Man sollte es von der positiven Seite sehen, aber Chaos gehört dazu.
Oh, das ist ein wunderbares Bild. Alles einfach alles mal auseinanderzubauen und dann neu zu fügen. Auch sich das zuzutrauen oder auch mutig zu sein und das zu machen. Genau.
Ja, genau. Ja, klingt jetzt immer so leicht gesagt, ich weiß, aber so rückblickend macht alles für mich Sinn.
Mhm. Rückblickend, wenn das drinsteckt. Ja. Ja, dann lass uns doch gerne noch über Rituale sprechen, die Babys helfen beim Einschlafen. Es gibt ja immer, da wird ja viel diskutiert, auch in der ganzen Schlafpsychologie, diese ganzen Einschlafhilfen, ob das Kind nicht davon abhängig wird, auch zum Beispiel das Thema Einschlafstillen. Genau, was ist denn da so deine Haltung zu? Das fände ich ganz spannend.
Ja, also meine Haltung ist tiefenentspannt. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch abhängig ist von irgendwas. Ich bin von meinem Handy, glaube ich, ehrlicherweise abhängig. Und ich bin auch davon abhängig, dass ich eine Decke und ein Kissen habe. Ja. Und wenn man mir das wegnehmen würde, würde ich wahrscheinlich viele Nächte ganz schön schlecht schlafen. Und ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder einschlafgestillt werden, wenn sie in den Schlaf gekuschelt werden, getragen werden. Jeder muss eben schauen, wo ist meine Kapazitätsgrenze. Ich akzeptiere das auch, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht mehr für mich. Wir müssen andere Lösungen finden. Aber so grundsätzlich möchte ich mal die Angst davor nehmen, dass Einschlafhilfen verboten sind oder dass man versuchen muss, das Kind alleine dahin zu bekommen, dass es selbstständig einschläft. Das halte ich für Unsinn.
Absolut. Ja. Ja. Ja, vor allem auch, also in dieser Phase ist ja ein Kind auch so davon abhängig von dieser Nähe, um in den Schlaf zu finden. Und also ich kriege ganz oft die Frage, Martina, wann sollte denn ein Kind alleine einschlafen können? Dann sage ich immer, da gibt es kein richtig und kein falsch.
Genau.
Wenn dein Kind selber irgendwann auch diesen Drang hat, vielleicht selbstständiger zu sein oder ich vielleicht als Mutter oder Vater mein Kind mit 6, 7 Jahren dabei unterstützen möchte, ja, dass es das alleine schaffen kann, wenn es auf die Klassenfahrt geht oder woanders übernachtet, dann finde ich, kann das so ein Warum dafür sein, warum ein Kind alleine einschlafen kann. Nur es gibt da kein Müssen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, weil viele, glaube ich, denken, es ist wie so ein Gütesiegel, wenn mein Kind es kann.
Ach echt, ja, das kann sein. Man darf es doch einfach so ein bisschen betrachten. Am Anfang ist man noch ganz nah daneben und dein Kind wird vielleicht irgendwann auch Distanz von alleine zulassen. Angenommen, dein Kind ist 3 Jahre alt und du sagst so ganz entspannt, Mäuschen, Schatz, darf ich mich mal ans Bettende setzen? Ist das für dich auch okay, wenn vielleicht sagt das Kind, ja. Und irgendwann fragst du, darf ich jetzt auch rausgehen? Geht es dir gut? Hast du alles, was du brauchst, um gut einzuschlafen? Vielleicht sagt das Kind dann auch, das passt. Man muss nicht jetzt diesen Cut machen und sagen, jetzt gehe ich raus, ich lag eben noch neben dir und jetzt musst du es allein. Sondern es ist ein sich abnabeln.
Und das braucht halt viel Zeit und vor allem
braucht Zeit.
Genau, und die Kinder dürfen dann eben auch das Vertrauen lernen oder das Vertrauen in sich auch entwickeln, dass andere Strategien auch helfen. Also das finde ich zum Beispiel jetzt auch, gerade auch das Einschlafstillen ist ja eine Zeit lang so wunderbar, weil es einfach auch nachts dafür sorgt, dass du selber auch schneller wieder in den Schlaf findest und auch ja. die eigenen Kräfte sparen kannst. Das fand ich nochmal toll, dass du es gerade gesagt hast, dass ja. es ja auch immer darum geht, was funktioniert für uns als Familie am besten.
Absolut.
Das ist so, so hilfreich, ja. Und dann aber vielleicht auch irgendwann zu merken, nee, ich will es jetzt nicht mehr. Und dann ein klares Warum dafür zu entwickeln. Und dann können Kinder es eben sehr gut auch annehmen, wenn sie mit der Zeit eine neue Strategie erlernen. Also dieses Abrupte ist halt für die Kleinen erst sehr oft sehr schwer, weil sie ja davor noch nicht erfahren haben, wie es ist, dann ohne Brust einzuschlafen oder sie vielleicht eine andere Strategie haben, um sich zu beruhigen.
Ja.
Und ist das auch, finde ich, immer hilfreich, dann tagsüber, wenn die Kinder vielleicht leichter in den Schlaf finden, das schon mal vielleicht ein bisschen zu üben, wie das vielleicht dann ist, wenn ich vielleicht schon ganz müde ins Bettchen gelegt werde, nach dem Stillen zum Beispiel. Da ist es immer leichter, finde ich, wie wenn man das dann vielleicht in der Nacht übt, wo das Baby eh mehr Angst hat, weil die Nacht an sich bedrohlicher ist.
Also in der Nacht würde ich gar nichts neu üben, weil man würde dich ja auch nicht nachts zwingen, Kreuzworträtsel zu lösen. Das ist einfach unsinnig, ne?
Und, Beispiel, ja.
Ja, deine Aufnahmefähigkeit ist ja nachts auch begrenzt und ich würde das einem Kind nicht abverlangen, sondern Erfahrungen werden am Tag gemacht und die werden in der Nacht verarbeitet. Und deswegen versuchst du logischerweise auch nur am Tag Dinge zu verändern. Das Problem ist ja eigentlich, dass man den ganzen Tag die Dinge macht, die funktionieren, weil sie uns als Eltern Sicherheit geben. Und dann am Abend ist unsere Energie weg. Ja. Und auf einmal kommt dann der Wunsch, jetzt reicht's mir. Ja. Jetzt kann es so nicht weitergehen. Und dann macht
in der Nacht Angst. Verändern wir alles.
Ja, genau. Das ist im Prinzip nur ein Strategiefehler, denke ich. Und wenn die Eltern einfach da strategischer rangehen würden, kommt vielleicht auch automatisch eine Entspannung rein. Ach so, es gibt einen Weg. Und den können wir ja gehen. Das, ne, das ändert alles.
Ganz spannend. Ja, das wird mir gerade auch bewusst. Ich glaube, das hat dann einfach mit der fehlenden Kapazität zu tun, dass da nichts mehr da ist an Energie. Mhm. Und dann ist diese Ungeduld da und dann klappt es natürlich noch viel weniger. Das ist
genau. Ein
ganz wertvoller Hinweis. Was, glaube ich, auch noch ganz spannend ist, das Thema mit den Schlafzyklen und dass die ja ein Baby am Anfang noch gar nicht miteinander verbinden kann. Wollen wir darüber vielleicht einmal noch kurz einen Einblick geben, Katharina?
Ja. Ja. Okay, ja. Also ein Baby fängt irgendwann an, zyklisch zu schlafen. Das liegt daran, dass es am Anfang noch mit so einem Vorgebot an Melatonin auf die Welt kommt, was die Mama mitgibt. Das heißt, ein Kind schläft halt ganz, ganz viel, wie ich eingangs erwähnt habe. Irgendwann baut sich das Melatonin ab. Dein Kind müsste das eigenständig bilden. Das ist nicht nur Melatonin, das ist auch Gehirnreife und so weiter. Aber dein Kind wird auf einmal anfangen, kürzer zu schlafen, also in kleinen Zyklen. Das heißt, es wird nach einem Zyklus wach werden, weil es sich rückversichert, ob du noch da bist, ob alles noch sicher ist, ob keine Gefahren lauern. Der Mensch will ja auch überleben. Und für uns Eltern ist das dann so unbegreiflich. Mein Kind hat doch fast schon durchgeschlafen und auf einmal machen wir diese geführten Rückschritte. Und jetzt ist es dauernd wach und jetzt braucht es mich dauernd und da beginnt dann der große Stress. Und die Zyklen sind aber normal, weil wir Erwachsenen schlafen auch in Zyklen. Wir sind nur älter. Unsere Zyklen sind mit unserem Lebensalter auch gewachsen. Die haben sich ausgedehnt. Und wir Erwachsenen können die Zyklen verbinden. Trotzdem werden wir nachts mehrfach wach, haben diesen Übergang von zwei Zyklen, die wir nicht bemerken und fühlen uns am Morgen hoffentlich ausgeruht. Ein Kind kann das noch nicht alleine verbinden, nicht eigenständig und braucht da eben Unterstützung bei, wird aber im Laufe seines Lebens, wenn es da Unterstützung erfährt, irgendwann die auch eigenständig verbinden lernen. Und ich sag mal, alles wird gut. Es kann einfach nur bis zu 3 Jahre dauern, bis das einigermaßen gut klappt, je nach Kind länger oder kürzer.
Ja, und da kann es ja auch helfen, wenn ihr zum Beispiel beobachtet, immer nach 30 Minuten wird mein Kind plötzlich wach, dann kann ich auch zum Beispiel kurz vorher in den Raum gehen und gucken, ob vielleicht wieder so ein Moment da ist, um dem Kind, wenn es vielleicht noch nicht ganz wach geworden ist, die Sicherheit zu geben, damit es dann nicht ganz aus dem Schlaf gerissen wird sozusagen, dass sozusagen dieser Schlafzyklus leichter verbunden wird. Das ist auch etwas, was, damit habe ich total gute Erfahrungen gemacht, Katharina. Ich weiß nicht, ob du das auch so berät.
Ich nenne es immer den Sicherheitscheck. Also der Sicherheitscheck, den habe ich so genannt, weil du musst ja den Zyklus deines Kindes kennen und dich idealerweise eher 10 Minuten, bevor es wach wird, dazu schleichen, weil in den letzten 5 Minuten ist der Schlaf so leicht, dass die Kinder auch gut rausgerissen werden könnten durch eine Bewegung oder Tür aufmachen. Also schleich dich dazu, begib dich in eine ungefähre gleiche Position wie beim Einschlafen und ich sag mal, gaukle deinem Kind vor, dass du gar nicht weg warst. Es wird für eine winzige Sekunde die Äuglein öffnen, das ist ganz niedlich, und gucken, ob du noch da bist. Und wenn es sich gut anfühlt, sich umdrehen und weiterschlafen.
Genau, das, und dadurch lernt dein Baby dann auch das Vertrauen, dass ja. du da bist, und dadurch verbinden sich die Schlafzyklen auch leichter. Das ist total spannend.
Ja.
Und da ist ja dann so dieses Denken manchmal, ja nee, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, gewöhnt sich mein Kind da dran. Das ist ja so dieses verquere Denken, und das ist eben genau der Denkfehler, denn durch das Dasein und durch die Sicherheit ist das Baby dann in den nächsten Nächten vielleicht schon ein bisschen entspannter und weiß, okay, da war ja gestern jemand. Also so kann man sich das vorstellen, und das speichere ich sozusagen ab.
Und genau. Die Alternative, die ist ja eigentlich keine, die man wählen sollte, wenn man das Kind dazu befähigt, das alleine zu verbinden, würde das ja nur daraus resultieren, dass es dissoziiert. Das weißt du wahrscheinlich, wenn du da aus der Bindungsforschung kommst.
Ja.
Und dass es dann unangenehme Erfahrungen damit eher abspaltet, irgendwo parkt, und dann kommen die irgendwann wieder hoch. Also es soll ja nicht in eine Starre der Angst verfallen, weil niemand da war, und aus einer Not heraus das alleine verbinden, sondern es soll ja die Zyklen verbinden können in diesem Gefühl, da war immer jemand. Und jetzt habe ich so oft mit Begleitung geschafft, jetzt traue ich es mir alleine zu.
Jetzt habe ich gerade Gänsehaut, weil ich muss an all diejenigen denken, die als Erwachsene totale Schlafprobleme haben, die vermutlich auch in ihrer Kindheit niemand hatten, der dann da war. Und es gibt ja viele Erwachsene, die nachts schweißgebadet aufwachen, dann nicht mehr in den nächsten Schlafzyklus finden, ab 3 Uhr nachts wach sind. Und ich fände das total spannend. Also da kenne ich mich jetzt zu wenig aus in der Forschung, oder so einen Zusammenhang zu erkennen, fände ich wirklich spannend. Also ich glaube ja, ich wage zu behaupten, das hängt damit zusammen, die ersten frühkindlichen Erfahrungen wirken auf das gesamte Schlafverhalten des ganzen Lebens.
Ich bin auch der Meinung, aber die Studienlage, finde ich, ist da sehr dünn, weil man eben aus ethischen Gründen das jetzt nicht machen kann, dass keine Mama wird jetzt sagen, ich gebe dir mein Kind, mach Schlaftraining und in 20 Jahren machen wir nochmal ein Check-up.
Ja.
Was hat das mit meinem Kind gemacht? Und trotzdem wird das so propagiert, dass das eben gut ist für die Babys und dass sie dann schlafen lernen, und die schlafen dann auch die Menge, die sie brauchen, weil das ja angeblich gesund ist, viel zu schlafen. Das finde ich echt schwierig. Also du kannst da auch gerade aus dem englischsprachigen Raum mit USA und so weiter, du kommst gar nicht weiter. Die sind fanatisch davon überzeugt, dass Sleep Training das Richtige ist, ja.
Das ist echt traurig, ja.
Das ist wirklich traurig.
Vor allem, ich finde, du bist ja auch jemand, der seine Kinder sehr bindungsorientiert begleitet.
Ja.
Und also es ist ja so mein Herzensthema. Und ich finde, allein vom Bauchgefühl, es spricht doch eigentlich alles dagegen, oder? Ein Baby
es spricht alles dagegen,
allein zu lassen. Wenn du so im Herzen bist, dann spürst du doch, nein, mein Baby braucht mich jetzt. Das ist total spannend.
Ich weiß. Ich glaube, da gibt es so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion hat es selber nie erhalten und spürt deswegen gar nicht mehr in sich hinein. Und die andere, die spürt das vielleicht, aber durch das die Erfolge schon an der Folgenacht erkennbar sind, wird irgendwie im Hinterkopf verankert, ich habe, glaube ich, das Richtige getan. Ich habe ja meinem Kind jetzt geholfen. Es war ja meine Pflicht, alle haben mir das gesagt. Das ist schwierig, dagegen anzuarbeiten. Das ist mittlerweile fast schon eine Kultur.
Ja, und doch ist es so wichtig dann, dass es Menschen wie dich gibt, Katharina, die das aufmerksam machen. Und ich glaube, auch viele, die das so machen, spüren dann also auch die Erfolge natürlich erst nachhaltiger. Ich glaube, darum geht es ja auch, ja, dass einfach spürbar ist, dass ein Kind auch da, also einfach entspannter ist und dieser Bindungsaufbau darüber ja auch extrem stattfindet.
Also ich finde das auch schön, dass ich hoffentlich viele inspirieren darf, diesen Weg zu gehen. Ich würde mich auch freuen, wenn sich Ärzte anschließen, anderes Fachpersonal, weil die ja gerade auch immer so eine hohe Position haben und man blickt zu ihnen auf und man glaubt das, was sie sagen, damit einfach viele Eltern diesen Weg nicht mehr gehen müssen. Ne? Es bringt nichts, wenn nur ich allein das sage.
Ja.
Ich erreiche nicht genug Menschen. Das muss irgendwie von allen Seiten kommen, damit das in Deutschland so der Usus wird.
Auf jeden Fall, da haben wir noch viel zu tun
ja.
für die kleinen Kinderseelen. Ich hätte gerne abschließend noch mit dir darüber gesprochen, wenn wir uns so den Alltag anschauen, gibt es da nochmal praktische Tipps? Weil ich glaube, es ist ja oft so, dass wir schon morgens eigentlich das Schlafen vorbereiten, auch durch das, wie wir den Alltag strukturieren, welche Routinen wir auch haben. Das heißt, auch da wieder nicht allzu starr sein, sondern es geht ja mehr um so eine bedürfnisorientierte Alltagsroutine. Und auch da ist es, finde ich, immer so abhängig davon, was für ein Temperament ich als Mutter habe. Ja, also ich sag dann auch manchmal, man hört ja immer jemand so, nur zu Hause bleiben und so. Und wenn ich selber als Mutter total extravertiert bin und davon lebe, mich mit Freundinnen zu treffen, wäre das ja auch nicht der richtige Rat. Nur lass uns doch gerne mal drüber sprechen, was helfen kann.
Ich würde nur darauf achten, dass der erste Tagschlaf so stattfindet, wie es in der Nacht sein soll, da das Kind das am allerbesten verinnerlichen kann. Und wenn du dann aber noch weitere Tagschläfchen hast und du möchtest dich mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen, dann mach doch diese Tagschläfchen noch im Kinderwagen, in der Trage unterwegs. Das finde ich dann eher weniger schädlich sozusagen. Du bist einfach nur beim ersten, und ganz ehrlich, der erste Tagschlaf, vielleicht bist du selber noch müde von der Nacht. Leg dich mit dazu, ruh dich auch nochmal aus und danach startet ihr frisch an den restlichen Tag und dann lässt du dein Kind da eben schlafen, wo es gerade passt, um nicht dein Leben zu verpassen. Okay. Das wäre so mein Rat.
Ich bin da ja auch immer großer Fan von so einer Schlafheimat für solche Schläfchen dann auch zu Hause. Bist du da auch der Meinung, dass es dann gut ist, eben dieses Schläfchen auch am gleichen Ort zu machen, wo das Baby auch weiß, wo es nachts schläft?
Ehrlicherweise beim ersten Tagschlaf auf jeden Fall, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man abends auch mal ein paar mehr Stunden Feierabend hat, einfach nur dafür, dann kommt auch Ruhe rein für einen selber, dass man nicht die ganze Zeit gefordert ist. Das ist ja das, was wir uns irgendwann wünschen, mal wieder abends 1-2 Stunden durchatmen. Mhm. Und wir sind ja auch echt genügsam, wir Eltern. Das reicht ja dann auch schon aus, um wieder Kraft zu tanken für die Nacht, für den bevorstehenden Tag. Ja, Schlafheimat ist ein schönes Wort, das habe ich jetzt noch nie gehört. Das klingt.
Das habe ich.
Ja, ist schön.
Von der Hebamme, mit der ich ganz eng zusammenarbeite. Das ist ein wunderschönes Wort.
Das ist wunderschön.
Ja. Genau, das habe ich von der Karin Hackbart, die ist auch eine ganz tolle Hebamme, die macht das auch, macht auch eben Babyschlaf und ich finde Schlafheimat ist wunderschön.
Ja, total. Ja,
genau. Ich mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Nein, alles gut. Also Schlafheimat, erstelle euch eine Schlafheimat für den ersten Tagschlaf, denn die wird eure Nachtheimat quasi. Ja, genau. Und der Rest, lebe in den Tag hinein mit deinem Kind, guck halt einfach, dass diese Wachzeiten nicht überschritten werden, aber nutze das, was gerade für euch passt, damit der Tag so gut wie möglich ist.
Vielleicht können wir noch kurz über die Punkte sprechen, die wirklich manchmal für Stress sorgen für Babys. Also ich denke da gerade zum Beispiel an viele digitale Medien, ständig den Radio an, ständig den Fernseher an. Mhm. Das kann ja doch dazu führen, dass es beim einen oder anderen Kind, da sind Kinder ja auch unterschiedlich, zu mehr Stress führen kann. Mhm. Und auch den Punkt, dass wir, gerade wenn es so in die Abendroutine geht, vielleicht doch schauen, dass das Umfeld ein bisschen ruhiger wird, auch da entspannt und nicht mit Druck.
Ja, klar.
Auch, dass das einfach helfen kann. Ich glaube, das ist nochmal hilfreich, dass ich hatte es erst neulich bei einem Papa, der meinte, ach, wir sind so gerne einfach bis abends um 7 unterwegs in einer frischen Luft und das ist ja so toll und so. Und hatte eine total gute Absicht und dann hat sich wirklich ganz viel verändert darüber, dass sie einfach schon viel früher daheim waren und das Baby auch da wieder ankommen konnte.
Ja, du sprichst da gerade von dem Sinkflug, von dem rechtzeitigen Landen, bevor man ins Bett geht. Es kommt immer darauf an, wenn ich ein Frühaufsteherkind habe, macht es keinen Sinn, um 19 Uhr noch spazieren zu gehen. Dein Kind benötigt vermutlich ungefähr 90 Minuten vor der regulären Schlafzeit entspannte Abläufe, wie du gesagt hast. Keine Tablets, kein Handy, kein Fernsehen. Auch bitte nicht mit dem Partner streiten. Ich weiß, es sagt sich jetzt auch so leicht, aber die nehmen ja die Schwingungen auch geradezu auf und fühlen sich dann auch total mitschuldig. Mhm. Also es ist gut, wenn man so entspannt wie möglich den Abend gestaltet. Es ist nicht immer möglich. Mhm. Ich weiß, es ist nicht immer machbar. Aber das kann auf jeden Fall dazu führen, dass du auch diese Müdigkeit anregst. Weil dann ist auch nicht, ohne Reize ist man auch nicht innerlich dazu genötigt, darauf zu reagieren. Mhm. Dann kann man auch wieder ein bisschen nach innen schauen. Ne? Diese Innenschau wird gefördert.
Und auch die Selbstregulation darüber wieder, wenn sie dann auch vielleicht mal einen Moment mit sich hat, mal ausprobieren kann, wie ist es denn, ja, wenn ich das mal für mich versuche oder wenn ich vielleicht auch kurz quengel und dann kommt die Mama zwar oder der Papa nur, dann probiere ich das vielleicht auch mal kurz selbst. Also das sind ja auch ganz wichtige Erfahrungen.
Absolut.
Die dann helfen können. Ja.
Ja.
Ja, schön, also das, Katharina, wir könnten noch Stunden weiterreden. Ich merke auch, wir haben wirklich eine sehr ähnliche Haltung. Das finde ich ja immer total spannend, ja, sich dann auszutauschen. Nur das ist echt ganz, ganz spannend mit dir gewesen. Katharina, bevor wir jetzt Schluss machen, würdest du denn noch mal genau sagen, wo wir dich finden? Du hast schon gesagt, du hast einen Podcast. Wie heißt denn dein Podcast?
Also mein Podcast heißt Child Sleep, also wie mein Account auch auf Instagram, Schalzli.katharina.schmidt.
Ja, heiße ich. Wir verlinken alle.
Und, ja, also wenn man auf Instagram ist, kann man mich eigentlich auch über den Podcast, also dann findet man auch in den Links meinen Podcast. Wenn man selbst bei Google nur eingibt, ich glaube Katharina Schmidt, Schlafberatung, dann ist auch schon alles da, was man braucht. Man kann ja bei meinem Podcast eigentlich all das, was ich auf Instagram auch erzähle, nochmal auditiv hören. Viele Mamas sagen mir, sie gehen mit dem Kinderwagen spazieren und hören sich eine Folge an. Manche sagen auch, sie sind in der Einstoffbegleitung, da habe ich auch Folgen, die Kraft geben. Das hat ihnen dann geholfen, durchzuhalten und bei sich zu bleiben. Also man kann sich da heraussuchen, was man gerade braucht und ja, da ist schon einiges zusammengekommen.
Oh, ich glaube auch Einschlafbegleitung, das wäre nochmal so ein Thema, da könnten wir uns irgendwann vielleicht nochmal treffen. Ja. Glaube ich auch nochmal ganz, ganz hilfreich für viele. Ich danke dir so sehr, Katharina, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ich habe es vergessen, ist irgendwas noch in deinem Kopf, was unbedingt raus muss?
Ja, vielleicht noch am Ende für alle Eltern. Vergleicht euch bitte auch nicht. Also jedes Kind ist unterschiedlich und wenn jemand anderes ein Kind hat, das schon durchschläft und deins noch nicht, heißt es nicht, dass du versagt hast, sondern es heißt einfach nur, dass dein Kind vielleicht andere Bedürfnisse hat, einen anderen Zeitplan für euch vorgesehen hat und versuch einfach bei euch zu bleiben und so viel Wissen wie möglich für dich anzuhäufen, damit du kompetent bist einfach auch in eurem Schlaf, auf eurer Schlafreise.
Oh, das sind sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Katharina.
Gerne.
Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt derzeit ein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit bei mir. Du findest den Link für dieses E-Book in den Shownotes und in dem E-Book gebe ich dir wirklich an ganz vielen praktischen Beispielen Lösungen an die Hand, wie du auf Geschwisterstreit reagieren kannst, liebevoll, bindungs- und bedürfnisorientiert, ohne ein Kind zu beschuldigen, weil da liegt mir immer viel daran, dass wir endlich aufhören, einen Schuldigen zu suchen in Geschwisterbeziehungen. Lade es dir gerne runter. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe ein neues Geschenk für euch. Und zwar könnt ihr euch mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit ab jetzt sichern. Den Link findet ihr in den Shownotes und du bekommst durch das E-Book für 0 Euro einen Notfallplan an die Hand, wie du in 4 Schritten deine Kinder liebevoll durch Streitigkeiten begleiten kannst.